in Jesu Namen. Amen. Hört Gottes heiliges Wort. Es steht geschrieben im Evangelium des Matthäus im 27. Kapitel, wie wir es eben gehört haben. Von Pontius Pilatus heißt es in Vers 26, da gab Pontius Pilatus dem Volk Barabbas los, aber Jesus ließ er geißeln und überantwortete ihm, dass er gekreuzigt werde. Und wir beten, Herr, lass uns deine Leiche jetzt mit Segen bedenken. Amen. Liebe Gemeinde, Pontius Pilatus, wie vorhin schon gesagt, ist weltberühmt. Jeden Sonntag nehmen wir seinen Namen in den Mund. Millionen von Christen, wenn es im apostolischen Glaubensbekenntnis heißt, ich glaube an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Und wenn Pontius Pilatus das gewusst hätte, dass er auch über 2000 Jahre später noch, immer noch, in Verbindung mit dem Tod von Jesus gebracht wird, dann würde er wohl uns zurufen, hört doch auf mir rumzuhacken. Ich habe es doch versucht. Ich habe doch mein Bestes getan, den irgendwie freizugeben. Aber ich konnte nicht anders, das müsst ihr doch verstehen. Und wir wollen in unserer Passionsandacht eben genau das nicht machen. Wir wollen nicht auf Pontius Pilatus nach oben hacken, sondern wir wollen uns anschauen und erinnern lassen, inwiefern sind wir denn wie Pilatus oder für die Frauen unter uns Pilata, weiß nicht, was die weibliche Form von Pilatus ist, denn das, wie Pilatus gehandelt hat, das kommt uns sehr wohl, sehr bekannt vor, jeden Tag. Dazu muss man zuerst wissen, wer ist denn dieser Pontius Pilatus zu dem Zeitpunkt, an dem wir von ihm hören in der Passionsgeschichte, an dem er Jesus begegnet, ist es einer, wo man sagen würde, der hat es geschafft. 4 Jahre vor diesem Karfreitag, von dem wir eben gehört haben, also im Jahr 26 vor Christus, Jesus ist ungefähr 30 nach Christus, nach seiner Geburt, gekreuzigt worden. Da wurde er, nämlich Pontius, Statthalter zum mächtigsten Mann in der Provinz Judäa. Die war von den Römern besetzt, der mächtige Kaiser in Rom, der hat diesem Pontius Pilatus das Vertrauen ausgesprochen, was Pilatus sagt in dieser Ecke, das ist Gesetz. Und dafür hat er, nämlich Pilatus, sein Leben lang geschuftet. Statthalter wird man nicht einfach so, dafür musste er viel leisten, musste viele Hürden überwinden, hat Karriere gemacht. Aber Pilatus ist ein Kämpfer, hat sich durchgesetzt und jetzt seit 4 Jahren, da genießt er die Früchte seiner Anstrengung. Er lebt im Luxus, er hat Macht, er ist hoch angesehen. Und es nutzt da auch schamlos aus. Manchmal scheint es einem ja so, als wäre Pilatus ein bisschen ein weinerlicher Kerl. Und sagt, ach, ich wusste meine Hände um Unschuld. Das ist er keineswegs. Sondern er war bekannt damals für seine Grausamkeit. Und er hat klipp und klar gezeigt, ihr Juden, die bekannt waren als kleines, aber aufmüpfiges Volk, ihr braucht hier nicht aufzumucken, solange ich Statthalter bin, sondern ich zeige euch, wo es lang geht. Da hat er seine harte Hand spüren lassen. Im Lukas-Evangelium hören wir zum Beispiel im 13. Kapitel, dass er Pilger, die nach Jerusalem kamen und aus irgendeinem Grund, den Grund wissen wir nicht, seinen Unwillen hervorgerufen haben. Sie haben irgendwas gemacht und was hat er machen lassen? Er hat sie nicht nur töten lassen, sondern hat ihr Blut vermischen lassen mit dem Blut der Opfergaben im heiligen Tempel der Juden. Also das war absoluter Frevel, das war eine absolute Schandtat. Damit hat er seine Macht bewiesen, hat gesagt, wenn ihr aufmuckt, das tut ihr zu. Ich bin eben der Chef. Aber andererseits ungetrübt ist seine Freude nicht. In diesen Jahren, von denen wir hier hören in der Passionsgeschichte, da ist in Rom ein Wandel im Gange. Die Leute, die ihn damals an den Macht gebracht haben, die seine Fürsprecher waren, die sind abgesägt worden. Und es stand im Raum, dass er angeklagt wird. Vor dem mächtigen Kaiser in Rom. Das heißt, seine Macht war nicht mehr so sicher wie all die Jahre vorher. Also musste er ein bisschen aufpassen. Er konnte sich nicht allzu sehr verscherzen mit seinen Folgen. Wenn er noch was drauf gab und noch eine Anklage, dann würde es immer schwieriger werden. Und in der Situation, in der Lage steht Jesus für Pilatus Pilatus vor Jesus und versagt. Es wird unruhig. Es ist Passafest, da wo die ganzen Pilger aus aller Welt nach Jerusalem kommen. Und da ist fast ein Aufruhr im Gang. Da kommt eine aufgebrachte Menge zu ihm. Sie zerren irgend so einen zerlumpten Menschen zu ihm, der übel zugerichtet ist, der wohl auch schon einiges abbekommen hat. Ein paar Schläge, ein paar Ellenbogen, mal einfach so. Ein Häufchen Elend. Sieht schrecklich müde aus. Man könnte fragen, was soll denn die ganze Aufregung um diesen Mann? Und dann hört er die Anklage. Lukas 23. Wir haben gefunden, dass dieser unser Volk aufhetzt und verbietet, dem Kaiser Steuern zu geben und spricht, er ist ein Christus, ein König. Da kann man erstmal Pilatus von seiner Worte aus verstehen, dass er sagt, aha, wenn das so ist, ein Aufrührer, einer, der es mal wieder probiert, gab es vorher, gab es danach, genug Leute, die von sich behauptet haben, sie sind der neue König der Juden. Gut, wer Aufruhr startet, der wird die Strafe dafür bekommen. Man will nicht unfair sein, der soll trotzdem einen Prozess bekommen, aber man kann es doch verstehen, dass hier steht, Matthäus 27, Pilatus ließ Jesus geißeln, also auspeitschen, und zwar nicht einfach mal ein bisschen mit dem Lederriemen über den Rücken, sondern da waren Glassplitter, da waren Metallsplitter drin, also es war eine äußerst grausame Angelegenheit. Pilatus ließ Jesus geißeln und überantwortete ihn, dass er gekreuzigt wird. Wenn man sieht, was Pilatus vorher schon gemacht hat, er hat schon Leute für viel weniger hinrichten lassen. Also, eigentlich kein Wunder. Dieser Kerl hat es doch verdient, Anstiftung zum Aufruhr. Und es ist doch gut, wenn diese aufmüpfigen Juden mal ihm zuarbeiten. Ihm die Arbeit ein bisschen einfacher. Könnte man denken. Aber, wir haben es gehört. Wenn man ins Neue Testament schaut, da ergibt sich ein anderes Bild. Pilatus wusste ganz genau, das ist falsch. Das ist falsch, was ich hier tue. Und trotzdem hat er es zugelassen. Und dann will man Pilatus packen und sagen, wach doch mal auf. Was machst du denn da? Hast du erkannt, dass jemand hier in hinterhältiger Absicht zu Unrecht angeklagt wird? Wir haben es gehört. Er wusste, dass sie ihn aus Neid überantwortet haben. Also würden wir zu ihm sagen, du hast also gewusst, dass das falsche Anklage ist. Hier steht ein Unschuldiger vor dir. Pilatus hat selber mehrfach gesagt, ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Und wenn man weiterliest, merkt man sogar nicht nur das, Pilatus, sondern du hast es auch gespürt. Du hast es gemerkt, innerlich, dass hier nicht irgendein Lump vor dir steht, sondern du als Lump vor dem allmächtigen Gott. Auch wenn du es vielleicht nicht so genannt hast. Pilatus, du hattest die Macht, ihn freizulassen. Deine Frau hat dir ins Gewissen geredet, wie wir es gehört haben, habe nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, ich habe viel erlitten im Traum und seinem Willen. Du könntest sagen, ich habe Albträume gehabt. Im Gedanken daran, dass du Jesus verurteilst. Und was machst du, Pilatus? Du lässt ihn kreuzigen. Kein Wunder, dass du dafür berühmt bist. Kein Wunder, dass du dafür verachtet wirst. Hätte ich die Möglichkeit gehabt, wäre Jesus von mir gestanden, dann hätte ich das alles anders gemacht. So denken wir schnell. Und da kann man sich gut vorstellen, wie Pilatus sagen würde, ach so, ist das so? Ja. Du hättest also alles anders gemacht. Da steht eine johlende, eine fordernde, eine brüllende Menge vor dir. Und fordert genau das, was ich gemacht habe. Und du hättest es anders gemacht. Obwohl es wohl deine ganze Familie, deine ganze Karriere, alles, was du dir aufgebaut hast, über Jahre, über Jahrzehnte, schau dich doch an. Du machst doch oft genug nicht anders, nur dass das nicht gleich so öffentlich ist und die Leute auch noch 2000 Jahre später deinen Namen wurden. Denn wir stehen doch oft genug vor der gleichen Frage wie Pilatus. Was mache ich, wenn ich weiß, eigentlich, was das Richtige ist, was Gottes Wort von mir fordert, was Gott von mir erwartet. Aber ich was persönlich opfern musste. So wie es bei Pilatus war. Das sind wir doch wie er. Dass man versucht, erstmal die eigenen Schäfchen ins Trockene zu bringen. Dass man sagt, also, Lieber mir soll es gut gehen als den anderen. Lieber mir und meine Familie als den anderen. Oder wenn es jemandem schlecht gehen soll, dann na, lieber nicht mir, sondern den anderen. Und wenn ich da mal den ein oder anderen Gesetzesparagrafen außer Acht lassen muss, machen doch alle so. Habe ich schon oft genug gemacht. Wie oft hören und lesen wir in der Bibel, obwohl wir wissen, das ist Gottes Wort, da redet Gott, der Heilige zu uns. Und hören, was zum Leben als Christ gehört, nämlich ihn an die erste Stelle in unserem Leben zu stellen und machen dann genau das Gegenteil. Jeder von uns. In seinem Wort begegnet mir derselbe Jesus wie damals dem Pilatus und sagt mir, was richtig ist. Dass wir zum Beispiel aus Dankbarkeit ihm gegenüber bedingungslose Liebe schulden, dem Mitmenschen, dem Partner, dem Nachbarn, dem Arbeitskollegen, dem Feind. Das bedeutet aber eben auch, dass ich mich da selber zurücknehmen muss, zurückstecken muss, dass ich auch mal was für sein Reich, für andere Menschen von meiner mühsamen Arbeit abgeben soll. Also man muss. Und dann juckt es jeden von uns, dass wir sagen, ja, ich habe es ja probiert. Ich probiere das ja schon, aber ich schaffe es einfach. So wie Pilatus das sagen würde. Er sagt, ich habe es doch probiert. Auch das lesen wir im Neuen Testament. Er wollte ja Jesus nicht kreuzigen lassen. Wir lesen im Lukas-Evangelium davon, wie er erstmal versucht, die Ankläger abzuwimmeln. Also sagt er, lasst mich in Ruhe. Kann man nachlesen im 23. Kapitel. Ohne Erfolg. Dann lässt er Jesus geißeln, auspeitschen. Obwohl er genau weiß, das ist Unrecht, aber in der Hoffnung, naja, wenn sie sehen, ich habe ja wenigstens was gemacht, dann werden sie doch hoffentlich ablassen. Ohne Erfolg. Und dann greift er zum letzten Mittel und stellt eben diesen Barabbas, nicht lustigerweise, sondern tragischerweise heißt er auch Jesus, Jesus Barabbas, wo sie hin und sagt, hier, dieser verurteilte Mörder, Raubmörder, oder dieser Jesus, von dem ihr sagt, er sei der Christus. Jetzt muss es ihnen doch mal klar werden. Und was passiert? Sie fordern die Kreuzigung. Sie schrieben noch viel mehr, lass ihn, lass Jesus Christus kreuzigen. Und jetzt hat Pilatus sich eben zu tief versprochen. Jetzt meint er, es gibt keine andere Lösung mehr, ich kann nicht mehr zurück und fällt das Todesurteil über Jesus. Da gab er dem Volk Barabbas los, aber Jesus ließ er geißeln und überantwortete ihm, dass er gekreuzigt wird. Wieder besseres Wesens opfert er den Unschuldigen, um nicht angezeigt zu werden, aus Rache beim Kaiser in Rom und zu Fall gebracht zu werden. Lieber er als ich. Das macht Pilatus. Und schauen wir uns an, was Jesus tut. Er erträgt das alles. Wir hören nicht viel davon, was Jesus sagt, sondern wir hören, was ihm angetan wird. Aber er könnte ja ganz anders. Er könnte mit einem Wort, könnte Pilatus und die Ankläger und die Soldaten und alle Menschen ein für alle Mal strafen. Aber tut's nicht. Vor ihm steht ein verlogenes, ein schwaches, durch und durch verlogenes Geschöpf, das von ihm abgefallen ist. Und das macht Jesus. Er erträgt es. Er erleidet das, den Hochmut, die Ungerechtigkeit des Pilatus, den Hass des Volkes, die Spucke, die Schläge, die Tritte, die Peitschenhiebe, die Nägel, die durch seine Glieder getrieben werden, den Spott und die Beleidigung. Warum? Wegen Pilatus. Um seinetwillen. Um der Soldaten willen. Um der Leute willen, die ihn anklagen. Um deinetwillen. Und meinetwillen. Weil er nicht will, dass Gott, der Vater, sie in seinem Zorn über ihre Schuld für immer verstößt. Deswegen hat Jesus am Kreuz gebetet. Nicht vergibt ihnen, was sie an mir getan haben, sondern Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der Unschuldige lässt sich für die strafen, die ihm Unrecht tun. Er tut also genau das Gegenteil von dem, was Pilatus tut. Pilatus handelt nach ihm und wir oft genug auch nach dem Grundsatz, naja, wie es den anderen, wie es mir schlecht geht, soll es über den anderen schlecht gehen. Und Jesus macht genau das Gegenteil. Ist den Pilatus an den Kragen geht, ist den Soldaten, ist euch, die Glauben, uns die Glauben, an den Kragen geht. Dann nehme ich das lieber auf mich. Lieber ich als sie. Und deswegen heißt es bei Jesaja 53, wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinem Weg, lieber ich als die anderen. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Und er hat die Sünde der vielen getragen und für die Übeltäter gebetet. Weil Jesus eben nicht nur für Pilatus und für die Soldaten, sondern auch für dich und für mich am Kreuz wegen unserer Schuld. Und sie an unserer Stelle unfassbar teuer bezahlt hat. Die Frage ist, was machen wir damit? Wenn uns das wieder bewusst wird, dazu ist die Passionszeit da. Schauen wir auf Pilatus. Wie war es bei dem? Er wusste ganz genau, dass er was falsch gemacht hat und was versuchte. Sagt, eigentlich bin ich doch nicht schuld. Er streitet seine Schuld ab. Als Pilatus sah, dass er nichts ausrichten, sondern das Getümmel immer konnte, sondern das Getümmel immer größer wurde, nahm er Wasser, wusch sich die Hände vor dem Volk und sprach, ich bin unschuldig an seinem Blut. Seht ihr zu. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Das ist sprichwörtlich geworden. Ist nur ein Irrtum. Pilatus hatte sehr wohl die Macht. Da hätten die Juden oder die Ankläger auf und ab springen können. Pilatus hätte sagen können, der Mann kommt frei, dann wäre er freigekommen. Er hatte die Macht dazu. Also gab es keine Ausreden. Und so ist es auch für uns. Ausreden bringen uns nicht weiter. Was tun wir, wenn wir erkannt haben, Jesus musste für mein Versagen, für meine Schwindeleien, für meinen Neid, für meinen Hass, für das, was ich gesagt habe, was ich angucke, was ich nicht gesagt habe, was ich nicht getan habe, dafür ans Kreuz gehen. Verfallen wir nicht in der Angewohnheit, unsere Fehler auf anderes zu schieben. Oder auf andere. Nein, eine schwere Kindheit, ja, das ist schlimm, wenn jemand eine schwere Kindheit hat. Und das kann nicht der Ausrede sein, mich vor Gott zu entschuldigen. Nicht das Argument, die anderen machen es doch auch. Oder die anderen sind dann noch viel schlimmer als ich. Und nein, auch nicht, ja gut, ich habe was falsch gemacht, aber ich versuche da wenigstens mit guten Taten das irgendwie wieder aufzubiegen. Nein, das wären alles faule Kompromisse. So wie Pilatus, der sagt, naja, ich habe doch gesagt, dass ich eigentlich dagegen war. Ich wasche meine Hände in Unschuld. So oft wir Gottes Willen gebrochen haben, sind wir nicht eindeutig besser als Pontius Pilatus. Mit dem Unterschied, dass unsere Namen nicht jeden Sonntag von Millionen von Menschen im Gottesdienst genannt werden. Der einzige Unterschied ist, bei Pilatus ist es halt bekannt geworden, ganz öffentlich geworden, bei uns nicht. Aber wir können es besser machen als Pilatus, indem wir ehrlich eingestehen, wie wir es in der Liedstrophe tun, auch ich habe dies verschuldet, was du, Herr, hast erduldet. Indem wir eben nicht versuchen, unsere Hände in Unschuld zu waschen, das wäre ein fauler Kompromiss, eine faule Ausrede, sondern indem wir sagen, ich brauche dich, du musst mich reinwaschen. Weil nämlich, zum Beispiel im ersten Johannesbrief steht, das Blut Jesu macht uns rein von aller Sünde, dass wir uns rein waschen lassen dürfen. Das ist unsere einzige Chance. Der selbst für Pilatus, selbst für Judas, für Petrus, der ihn verleugnet hat, gestorben ist, ist genauso für uns gestorben. Egal, was wir gemacht oder nicht gemacht, gesagt, gedacht, gesehen, nicht gesehen, haben. Dein Versagen, deine Feigheit, deine faulen Kompromisse, was es auch ist, dir ist vergeben. Dank Christus. Das ist der größte Trost, den wir haben dürfen. Und aus dieser unverdienten Vergebung heraus ist es gut, wenn wir unser eigenes Leben prüfen und sagen, und jetzt will ich das Richtige tun. Wieder das Richtige tun. Oder vielleicht zum ersten Mal das Richtige tun. Auch wenn es ein schwerer Schritt ist. Weil ich weiß, wie schwer der Weg für Jesus war. Der es mir so leicht macht, mit Gott ins Reine zu kommen. Weil er alles für mich gegeben hat. Und er mir alles schenkt, um mich im Frieden mit Gott leben zu lassen. Und er wird uns den Segen dafür nicht weigern, denn er sagt selbst, Johannes 8, und das soll das Schlusswort sein, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.